Möchte uns eine Bibelstelle lesen aus 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und Vers 10. Thessalonicher waren ja eine wichtige Gemeinde für Paulus. Man kann das in Apostelgeschichte 17 nachlesen. Und die Bibel sagt hier, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben, wenn wir euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Hier ist eine wichtige Aussage. Die Bibel sagt ganz klar, sie haben sich bekehrt von den Götzen hin zu Gott. Sie sind gerettet worden, sie sind Gotteskinder. Und der Sinn und die Folge davon war, dass sie Gott dienen. Es gibt im Deutschen leider bloß ein Wort für dienen. Im Griechischen gibt es eine ganze Palette. Das Wort, das hier steht, heißt praktisch als Sklave zu dienen. Die anderen Worte, die sonst noch benutzt werden, die heißen zum Beispiel Gott dienen im Sinne von Gottesdienst darbringen. Ein Wort heißt Arbeiten, Schuften, das ist das Wort für einen Rudersklave. Amtlich, öffentlich dienen, als Handlanger, so wie ein Bursche früher bei den Soldaten war, dienen. Pflegend dienen, da denkt man wohl eine Diakonie. Als Bürger des Reiches Gottes dienen. Es gibt eine breite Palette. Und ich bin jetzt viele Jahre gläubig, viele Jahrzehnte. Und was ich einfach erlebt habe, es gibt eine ungeheure Vielfalt und ein ungeheurer Unterschied, wie die Leute es auffassen, was richtig ist, Gott zu dienen. Wie dient mir jetzt Gott richtig? So sind ganz viele einzelne Richtungen entstanden, so sind auch die ganzen Sekten entstanden. Auch die Großkirche sind nichts anderes wie eine Form, wo sie glauben, dass man Gott so dient. Und es ist eigentlich relativ einfach, die Bibel sagt klipp und klar im Neuen Testament, wie man Gott dient. Wenn die Bibel hier sagt, sie haben sich bekehrt, um Gott als Sklave zu dienen, dann ist es eindeutig, ein Sklave dient nicht sich selber, sondern ein Sklave dient einem Herrn. Und das ist auch gar keine Frage. Wer bestimmt, wie gedient wird? Der Herr, nicht der Sklave. Das ist eigentlich einfach, kann ein Kind verstehen. Und Paulus sagt bei Thessalonicher, bei dieser wirklich guten Gemeinde, die unter viel Verfolgung hier und Kampf entstanden ist, sagt er klipp und klar, sie haben sich bekehrt, um Gott als Sklaven zu dienen. Und es ist die Frage, wie? Und wenn du siehst, wie viel Spaltungen, wie viel Streit, wie viel auch neue Gruppen es gibt. Und die Katholiken haben ja immer gesagt, das kann nicht die wahre Gemeinde sein, sie sind zu zerstritten. Wobei es bei den Katholiken auch nicht anders ist. Sie haben die Altkatholiken gehabt, sie haben letztendlich die Lefebvre-Leute gehabt. Das ist dort auch überall, ist überall, wo Menschen sind. Und hier ist halt ein ganz einfacher Punkt. Die Bibel sagt im Philipper 3, 16, wir sollen nach derselben Richtschnur wandeln. Da steht Kanoni. Und das Wort, oder Kanon ist Einzahl, das Wort bedeutet praktisch nach derselben Regel. Und die Regel ist klar, man nennt ja auch den Bibeltext der Kanon. Es ist klar, es geht nach der Bibel, nach der Heiligen Schrift. Ich kann nur in der Schrift erkennen, wie man Gott dient oder wie man ihm nicht dient. Und die Bibel beschreibt ja ganz klar, was es heißt, ein Bürger des Reiches Gottes zu sein, wie man sich bekehrt, dass man den Herr Jesus als Erlöser annimmt, die Erlösung als Gnadegeschenk bekommt und dass sich dann das Leben radikal ändert. Das alles beschreibt die Bibel wunderbar. Sie sagt auch, dass man Gott nicht dienen muss mit seinen eigenen Fähigkeiten, mit seinen eigenen Mitteln. Sie sagt zum Beispiel 1. Korinther 12, 18, Gott hat bei der Wiedergeburt jedem einen Platz im Leib Christi gegeben und die Gnadegabe, 1. Petrus 4, Vers 10 steht es, die dazugehört. Das heißt, wenn Gott mich einen Mund sein lässt, das ist zum Beispiel meine Berufung, dann gibt er mir die Fähigkeit zu verkündigen. Wenn Gott mich ein Ohr sein lässt, jemand, der den Menschen mit ihren Problemen stundenlang zuhören kann, dann gibt er mir die Fähigkeit zuzuhören. Wenn Gott mich eine Hand sein lässt, der diakonisch Menschen pflegen kann und ihnen helfen kann in ihrer Not, dann gibt er mir die Fähigkeit und das Herz, den Menschen zu dienen und sie zu pflegen. Das heißt, da ist alles maßgeschneidert. Gott gibt mir bereits bei der Wiedergeburt alles im Paket. Ich habe schon oft betont, es entwickelt sich natürlich nur gemäß meinem geistlichen Wachstum. Zuerst bin ich noch ein Baby in Christus, da sieht man noch nicht viel. Wenn ich dann einmal ein junger Mann in Christus bin, das ist alles männlich, weil die Erlösung männlich ist, vom Herr Jesus her, dann reift es schon mehr aus bis hin zum Erwachsenen oder zum Vater in Christus. Und man muss einfach sehen, die Voraussetzungen, die sind eigentlich bei Menschen alle gleich. Es steht was ganz Interessantes in 1. Mose 50, Vers 26. Da heißt es, Josef. Und Josef war der Gute. Josef war das Werkzeug Gottes. Josef starb 110 Jahre alt. Man balsamierte ihn ein und legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Wir wissen aus der Schattenbildlichkeit der Bibel, dass Ägypten ein Bild ist für die Welt. Und hier siehst du, der Beste im Alten Bund, der Josef, ist tot im Sarg in Ägypten. Und das ist das, was im Epheser 2, die ersten drei Verse, geschrieben steht. Ein Mensch ist per System, wenn er geboren wird, tot in Sünden. Er ist tot in dieser Welt. Er hat keine Chance. Wisst ihr, es kommt, und das ist die teuflische Falle der Religion. Es kommt nicht darauf an, dass ich Gutes tue, dass ich mich bestimmt verhalte, das sind nur Folgen. Sondern die Bibel sagt klipp und klar, jeder Mensch ist ein Sünder, jeder Mensch ist verdammt, und zwar ganz einfach, weil er tot ist. Und wenn er nicht lebendig ist, kann er nicht in den Himmel kommen. Also muss ich gucken, dass ich lebendig werde. Das ist auch der Grund, warum Kinder, ich ärgere mich immer an dem Ausdruck unschuldige Kinder. Das sind nicht unschuldig. Die sind vor Gott her noch nicht verantwortlich. Aber die sind nicht unschuldig. Ich erzähle es immer, meine große Tochter, das war so ein nettes Kind, da haben die Leute sogar gesagt, sie sieht jetzt schon gläubig aus als Kind. Die ist hingegangen und hat in ihrer Wut, was die Kinder alle haben, hat sie immer die Vorhänge von der Wiege runtergerissen. Und dann fragst du, wo kommt jetzt die Wut her? Hunger hat sie keinen. Dann haben wir immer gesagt, oh, vielleicht kriegt sie Zähne, vielleicht hat sie Bauchweh. Wissen wir, hat alle Ausreden, warum die jetzt so rumtobt. Ja, weil sie Sünderin ist. Jedes Kind ist ein Sünder. In jedem Kind ist der geistliche Tod drin. Das ist der Grund. Und das kommt dann, wenn man erwachsen wird, immer stärker raus. In der Pubertät explodiert es dann. In der Regel. Und dann kommt die Entscheidungsfähigkeit. Dann muss ein Mensch sich entscheiden, dient er Gott? Dann zieht die Erlösung, dann gibt Gott mir ein perfektes Opfer vom Herr Jesus her, dass ich diese Sündenatur in den Griff bekommen kann oder nicht. Und je nachdem wird mein Leben aussehen, je nachdem reift es aus. Aber wenn dann ein Mensch sich bekehrt, und ich möchte uns das jetzt vom Alten Testament her zeigen, ich könnte es auch vom Neuen her zeigen, aber ich möchte es mal vom Alten Testament nochmal von den Bildern her zeigen, im 2. Mose 3 bis 2. Mose 14 hast du ja das berühmte, ich sag's mal, Drama, anders kann man es nicht nennen, das berühmte Drama, wie die Kinder Israel in Ägypten geknechtet sind. Ägypten ist letztendlich ein Bild für die Welt und die Welt knechtet die Leute. Wisst ihr, ich bin ein Banker gewesen, 43 Jahre lang. Wenn ihr mir nichts erzählen müsst, dann müsst ihr mir nichts erzählen über Geld, da bin ich Spezialist, und über Gier des Menschen. Wisst ihr, der Mensch ist gierig. Das steckt in seiner Sündenatur drin. Er kriegt nie genug. Und das ist immer das, wenn du die Leute ihre Wünsche erfüllst. Das geht nur so lang, bis die Wünsche erfüllt sind, dann kommt der Nächste. Es ist eine Schraube ohne Ende. Du kannst die Schraube nie zu Ende drehen. Man will immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wisst ihr, das ist auch der Grund, warum hier in dieser Welt ganz viele Menschen, auch Kinder, verhungern müssen. Und die anderen haben Milliarden. Wisst ihr, das hat nichts mit dem System zu tun. Das ist in jedem System gleich. Wisst ihr, man hat gesagt, der Kommunismus löst das Problem. Da kann ich nur lachen. Ihr müsst mal gucken. Die ganzen kommunistischen Staaten haben einen Parteikapitalismus gebildet. Die haben genauso reagiert. Ihr müsst mal Ceausescu gucken in Rumänien. Ihr müsst das alles angucken, was hier passiert ist. DDR, ihr müsst nur gucken. Die haben alle genau das Gleiche gemacht. Russland, alles Gleiche. Was die für eine politische Form haben, das ist völlig egal. Die Leute, die diese Form betreiben, das ist nur das Männchen, sind Sünder. Und der Sünder hat ein Loch in der Seele, sage ich jetzt einmal bildlich. Der kann nicht genug kriegen. Und von was er nicht genug kriegen kann, das hängt von seiner Veranlagung ab. Beim einen ist das Geld, beim anderen ist letztendlich das andere Geschlecht, beim dritten ist die Ehre. Bruno Kreisky, der Bundeskanzler von Österreich, hat einmal gesagt, ihr könnt mich ruhig loben, ich kann nicht genug davon kriegen. Hat er mal wörtlich gesagt. Das berühmtes Zitat von Kreisky. Wisst ihr, wo du letztendlich deine Gier entwickelst? Sammler. Unterschätzt es nicht. Aktien. Ich habe Leute in der Bank gesehen, die vor mir standen, wie Rauschgiftsüchtige, haben gezittert und haben gesagt, ich soll ihnen einen Tipp geben. Sie haben Pech gehabt, ich habe keinen Tipp gehabt. Wisst ihr, das ist alles Gleiche, das ist diese Gier. Und letztendlich ist der Mensch so und drum muss er sich bekehren. Erst wenn er zum Herrn Jesus kommt, Vergebung der Sünde empfängt, kommt die Seele zur Ruhe. Und jetzt sagt die Bibel in 2. Mose 3, Vers 2, der Engel des Herrn, wir wissen, dass der Engel des Herrn der Herr Jesus ist, erschien ihm in einer Feuerflamme. Feuer ist ein Gerichtsbild, also praktisch im Gericht, mitten aus dem Dornbusch. Donner sind ein Zeichen des Fluches und der Dornbusch ist ein Zeichen für die Sündenatur. Also der Engel des Herrn, der Herr Jesus, erscheint in der Sündenatur des Menschen, im Gericht Gottes, kommt zu diesen verdammten Leuten. Und obwohl der Dornbusch im Feuer brennt, wird er doch nicht verzehrt. Das heißt, Gott gibt die Möglichkeit, dass ich trotz meiner Sünde nicht verdammt werden muss. Ich muss nicht im Feuer untergehen, sondern ganz einfach, er sendet seinen Sohn, der keine Sünde hatte, für meine Sünde und vollzieht das Urteil ihm. Sobald ich das für mich annehme, habe ich kein Urteil mehr, bin ich gerettet. Und in derselben Sekunde kann ich Gott dienen. Und die Bibel sagt in Kapitel 3, Vers 5, dieser Ort, wo du jetzt stehst, ist heiliges Land. Das ist heiliges Land, geistlich heiliges Land. Und jetzt sagt Gott, was er tun will, ab Vers 8. Und das ist das große Programm. Er sagt vorher noch, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Jetzt kommt der nächste Punkt. Wenn du dich bekehrst, bei mir ist das jetzt viele, viele Jahre her, 46 Jahre. Wenn du dich bekehrst, dann hast du ein Problem. Und du bist jetzt bekehrt, du bist ein Gotteskind, du bist gerettet, dein Geist ist wiedergeboren. Aber du lebst noch in dieser Welt. Wisst ihr, du musst lernen, mit dieser Welt umzugehen. Weil in deinem Körper, der ja nicht erlöst ist, ist dein Geist erlöst, aber dein Körper ist ja noch nicht erlöst. Seele ist der Kampfplatz. Da sitzen diese Dinge drin, vom Sündenfall her. Und jetzt kann es sein, dass ein Gläubiger wunderbar, der Herr Jesus erlebt hat, er hat Vergebung der Sünde, er ist ein Gotteskind, das Wichtigste. Wisst ihr, du kannst noch so versagen, wenn du auf dem Totenbett liegst und weißt, nicht fühlst, du weißt, das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Und dann gehst du hin und sagst, ich komme jetzt und vertraue nur darauf, dass ich durchs Blut Jesu jetzt in den Himmel eingehe. Dann bist du der glücklichste Mensch auf Erden, egal was du kaputt gemacht hast. Aber trotz dieser wunderbaren Erlösung kann es sein, dass die Welt dich plagt. Kennt ihr das? Das kann nicht unbedingt geistliche Gründe haben. Wo ich mich bekehrt habe, ich habe mich so radikal bekehrt, dass der Teufel, nachdem er nicht geschafft hat, meine radikale Bekehrung zu verhindern, ist er hingegangen und hat versucht, das ist extrem zu steuern. Ich war am Schluss so empfindlich gegen Sünde. Ich habe so aufgeräumt, ich habe viele Dinge verbrannt. Ich habe aus Lexika Bilder rausgeschnitten mit der Schere, lauter solche Dinge. Und ich war am Schluss so extrem, dass wenn mein Chef an mir vorbeilief in der Firma und seine Jacke hat meine gestreift, dass ich 2 Stunden nicht arbeiten konnte, weil ich 2 Stunden mit einem furchtbar schlechten Gewissen mir überlegt habe, ob ich mich bei ihm entschuldigen muss. Völliger Unsinn. Auch ein Gläubiger kann mit der Welt, mit seinem Charakter, mit diesen Dingen die größten Probleme haben. In der Firma, in der Schule, in der Familie. Was machst du mit deinen Kindern, wenn der Zauberer kommt? Haben wir alles durchlebt. Wisst ihr, und einmal war es so, dass meine Tochter ganz allein mit einer Helferin hat bleiben müssen, weil alle anderen beim Zauberer waren. Das war richtig, die Entscheidung war richtig. Wisst ihr, ich sage es immer ganz vorsichtig, wir müssen, wenn wir uns bekehrt haben, zuerst lernen, als Erlöste, als Gotteskinder, so wie es hier geschrieben steht, mit den Lasten Ägyptens, mit den Lasten in dieser Welt als Gläubiger umzugehen. Wir können das nicht von Natur. Und jetzt sagt Gott, Vers 8, ich bin herabgekommen, nämlich der Jesus, um sie zu erretten. Und da steht im hebräischen Wort, das ist ein wunderbares Wort, das heißt Nazal. Und das bedeutet, dass er mich rettet aus einer Situation. Das ist jetzt nicht gemeint, in den Himmel zu kommen. Das geschieht, wenn ich mich bekehre durch Jesu Blut. Aber hier sagt er, er rettet mich aus einer Not. Nämlich aus der Hand der Ägypter, aus der Welt. Dass er sie nämlich aus diesem Land, aus der Welt herausführt, in ein gutes, weites Land. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Hört sich doch schon lieblich an, oder? Milch und Honig, ist doch wunderbar. Und das bedeutet, er führt mich in das Land des Glaubens. Das finde ich in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Das Land des Glaubens. Ich habe den Heiligen Geist, ich bin ein Gotteskind. Damit habe ich das Land betreten. Und jetzt lernt er mich letztendlich ganz einfach, wie man sich in diesem Land zurechtfindet. Wie man nicht mehr von der Welt gequält wird, sondern wie man hier zur Ruhe kommt. Er sagt nämlich in Vers 1, er hat das Geschrei der Kinder Israel gehört. Er hat das Geschrei seines Volkes gehört, die hier verzweifeln. Wisst ihr, manchmal kommt ein Gläubiger, dass er so Kämpfe hat in dieser Welt, dass er sagt, Herr, lass mich sterben, ich ertrage es nicht mehr. Selbst Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, um beim Herrn zu sein. Da sagt der Herr zu ihm, sagt, nix, du arbeitest hier für mich. Und so wird es Gott bei jedem sagen, der sagt, ich will jetzt nicht mehr. Es sei denn, da hat er bestimmt das Alter und das Ziel Gottes erreicht. Aber im Prinzip entscheide ich nichts mehr, weil ich bin ein Sklave, sondern er. Aber Gott will, dass wir aus dieser Qual der Welt, aus den Kämpfen in dieser Welt herauskommen. Und er sagt zu Mose, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. Das heißt, Gott will, dass wir aus der Welt herausgehen. Jetzt ist die Frage, was heißt das? Wisst ihr, und da beginnt bereits die große Diskrepanz. Der eine sagt so, der andere sagt dieses, der dritte sagt jenes. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt zeigt er Israel, wie man aus der Welt rausgeht, wie man dient. Und man sieht hier auch in diesen Texten, was der Teufel alles tut, um das zu verhindern. Und der, als Gott nämlich ihnen zeigt, dass der Engel des Herrn sie herausführt, offenbart Gott seinen Namen und sagt, Vers 14, ich bin, der ich bin. Das heißt im Griechischen Ego Eimi. Wenn man jetzt Altes Testament auf Altgriechisch sich anguckt, steht da bei der ersten Passage Ego Eimi. Und wisst ihr, wo das steht? Das steht überall im Neuen Testament, wenn der Herr Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Du hast bereits wieder eine völlige Offenbarung Jesu Christi, nämlich Gott führt uns durch den Herr Jesus heraus. Es hat alles nur mit dem Herr Jesus, mit seinem Opfer zu tun. Und wenn du jetzt weitergehst in 2. Mose 4, 22, es geht ja jetzt darum, hier herauszukommen, dann heißt es, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Also alles, was ich jetzt sage, betrifft letztendlich die Leute, die das erlebt haben, die wiedergeboren sind, die Gotteskinder sind. In dem Moment, wie du den Herr Jesus annimmst, zählt dich Gott, wie wenn er dich adoptiert hätte als sein Kind. Die Bibel hat extra ein Wort dafür, das heißt Hiothesia, das heißt Annahme an Sohnestatt. Das steht in Römer 8, 15. Und jetzt erklärt er das. Er sagt, lass meinen Sohn ziehen, dass er mir dient. Also das ist eine ganz klare Aussage. Der Wille Gottes ist, dass ich aus der Welt rausgehe und ihm diene. Und jetzt passiert etwas, Obwohl Gott hier einen klaren Auftrag gibt, heißt es in 24, es geschah, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Entschuldigung, warum wollte er ihn töten? Da nahm Zipporah einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach, fürwahr, du bist mir ein Blutsbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Beschneidung ist im Alten Testament ein Bild auf die Wiedergeburt. Die Bibel sagt, du wirst neutestamentlich bei der Wiedergeburt innerlich beschnitten, ohne Blut, innerlich. Und das ist jetzt angezeigt als Bild, wenn du nicht beschnitten bist, wenn du nicht wiedergeboren bist, wenn du nicht innerlich die Wiedergeburt erlebt hast, dann ist Gott dein Gegner, dann ist Gott in seinem Zorn immer noch über dir. Das muss zuerst geklärt sein, sonst kannst du auch nicht aus Ägypten raus. Jetzt sagt die Bibel, in dem Moment, wie das passiert ist, und das wird ja im Johannesevangelium wunderbar beschrieben, Johannes 3:3-5, wie man wieder geboren wird. Und dann steht in Johannes 12:26 etwas Dramatisches. Wenn jemand mir dienen will, da steht das Wort Diakoneo. Und das ist das Wort nicht Diakonie, sondern für allgemein dienen. Also generell, wenn jemand mir dienen will, sagt der Herr Jesus, so folge er mir nach. Also es ist so, es hat mit meinem Wille zu tun. Versteht ihr? Es hat mit meinem Wille zu tun. Ich kann Gott dienen wollen oder nicht. Das ist meine Entscheidung. Dass wir uns das mal ganz klar vergegenwärtigen. Du hast die freie Entscheidung, ob du Gott dienen willst, auch als Bekehrter oder nicht. Die erste wichtige Entscheidung ist, ob ich mich wirklich zum Herrn Jesus wende, dass er mir die Erlösung als Gnadegeschenk gibt, dass er mich rettet. Das ist die erste. Die zweite Entscheidung, die Bibel sagt ja, der Jesus ist Retter und Herr. Retter ist, wenn ich mich retten lasse vor ihm. Herr bedeutet, wenn ich ihm nachfolge. Das heißt zu Deutsch, wenn ich ihm diene, ich muss eine Entscheidung fällen, ob er mein Herr ist, der mir sagt, was ich tun soll oder nicht. Der mein Leben bestimmt oder nicht. Habe ich die freie Entscheidung. Ich kann das entscheiden, ob ich es will. Es gibt genügend Gläubige, die sind gerettet, aber die wollen das nicht. Die gehen wegen dem nicht verloren, sondern da ist was ganz anderes. Die werden ihre Dramen in ihrem Leben erleben. Weil Gott es sich ja nicht gefallen lässt, dass ich ihm aus der Schule laufe. 2. Mose 5, 3 bis 11, da sagt er in Vers 3, der Gott der Hebräer ist uns begegnet, ist Wiedergeburt. Wir wollen 3 Tage reisen, weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Opfer darzubringen. Jetzt sagt er etwas. Jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Gott ist ihnen begegnet. Und jetzt sagt er, er will, dass wir 3 Tage reisen, weit in die Wüste gehen. Die Welt ist Ägypten. Die Wüste beginnt, wenn du dich bekehrst. Dann gehst du in einen Bereich, wo diese Welt dich nicht mehr mag. Sie liebt dich nicht mehr. Du bist nicht mehr einer der ihren. Da beginnt etwas wie eine Wüste. Und zum Beispiel der Negev, die israelische Wüste, ist keine Wüste wie die Sahara, ist eine Hochwüste. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist karges Land, da hat es auch Sand, da hat es alles, aber es ist ein karges Land. Das heißt, du beginnst jetzt einen Kampf, letztendlich wie du in dieser Wüste überlebst. Und die Bibel sagt, der ganze Kampf nützt dir gar nichts, wenn du nicht 3 Tage Reisen weit in die Wüste ziehst. Also wer bestimmt, wie weit ich von der Welt weggehe und wie weit ich ins Reich Gottes reingehe? Er. 3 steht für Geist, Seele, Leib. Also er zeigt ganz klar, nach Geist, Seele und Leib musst du bestimmte Haltung einnehmen, um aus dieser Welt wegzugehen, um mir zu dienen, um mir Opfer zu bringen. Jetzt kommt natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch die Bibel kennen. Du weißt ja, was hier jetzt passiert. Hier passiert dann die Wüstenwanderung Israels, nachdem sie durchs Passahlamm gerettet wurden. Passahlamm, der Herr Jesus. 1. Korinther 5,7, er ist unser Passahlamm. Also man dient Gott durch das Passahlamm. Aber dann beginnt dieser Kampf, sich aus Ägypten rauszubegeben und Gott zu dienen. Wisst ihr, und in der Wüste, wenn ich Gott in der Wüste dienen muss, was ist in der Wüste? Eines ist schon mal klar. Das siehst du auch an den ganzen Begebenheiten des Volkes Israel. In der Wüste musst du versorgt werden. Du kannst dich in der Wüste selber nicht versorgen. Also was tut Gott? Er gibt ihnen Manna, dieses übernatürliche Brot. Er schickt ihnen, indem sie noch Fleisch schreit, Wachteln, dass sie Fleisch haben. Und er gibt ihnen Wasser, ohne Wasser kann man nicht leben, indem er der Felsen, und die Bibel sagt, der 1. Korintherbrief, der Fels ist unser Herr Jesus Christus, er gibt ihnen den Fels, er schlägt den Felsen. Das heißt, geistlich, dass du geistlich in dieser Wüste, in diesem Kampf, wenn du dich von der Welt wegbegibst, überlebst. Wisst ihr, dann kommt jemand und sagt zu mir, seit ich mich bekehrt habe, habe ich alle meine Freunde verloren. Ist doch klar. Ist normal. Du kriegst dafür eine neue Familie, die Gläubigen. Aber deine alte verlierst du. Wisst ihr, das ist Wüste für manche Leute. Und dass du das erträgst und dass du dich an den Gläubigen freuen kannst, brauchst du neue Speise. Du hast bisher am Tisch dieser Welt gegessen. Du hast die Lust und alles, was dir gepasst hat, in dich aufgenommen. Maßlos. Die Bibel beschreibt das, wie das geht beim Ungläubigen. Und im Endeffekt beginnst du jetzt, das alles zu lassen. Und jetzt wirst du von ihm gespeist. Das heißt, er gibt dir Nahrung, was du brauchst. Er lässt dich überleben, das macht er. Also er versorgt dich. Der Fels musste geschlagen werden, der Herr Jesus musste geschlagen werden im Kreuz von Golgatha. Zweimal, erster Schlag. Das ist der Längsbalken des Kreuzes. Er musste geschlagen werden, damit unsere Sünde bezahlt werden. Der Querbalken, der zweite Schlag. Er musste gekreuzigt werden in diesem Querbalken für unsere Sündenatur. Das heißt, Gott gibt mir alles, dass ich mit Gott in Ordnung bin. Und Gott gibt mir alles, dass ich mit dem Menschen in Ordnung bin. Warum hat das Kreuz zwei Enden, der Querbalken? Der eine zeigt auf einen Schächer, der sich bekehrt hat. Das sind die Gläubigen. Der zweite Balken zeigt auf jemanden, der sich nicht bekehrt hat. Das sind die Ungläubigen. Das heißt, das Kreuz wirkt sowohl auf mein Verhältnis zu den Gläubigen, als auch auf mein Verhältnis zu den Ungläubigen. Wisst ihr, wenn die Bibel sagt, wenn dir jemand Unrecht tut und dich auf die linke Wange schlägt, dann halt ihm die rechte hin. Entschuldigung, das ist auch für einen Gläubigen, der wiedergeboren ist, ganz schön schwer. Du kannst es nur durch das Opfer Jesu, nur durch das Kreuz. Sowohl den Gläubigen gegenüber, als auch den Ungläubigen gegenüber. Wisst ihr, manchmal frage ich mich, was ist schwieriger, dass man hier Gott dient im Verhältnis zu den Gläubigen oder zu den Ungläubigen. Manchmal habe ich den Eindruck, mit den Ungläubigen ist leichter, da hast du klare Verhältnisse. Das bei den Gläubigen ist manchmal schwierig. Aber auch das regelt Gott alles. Er sagt, du musst einfach 3-Tage-Reise in diese Wüste gehen. Und Wüste heißt, Apostelgeschichte 14, 22, wir müssen durch viele Drangsale oder Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Es muss klar sein, du darfst den Leuten nicht sagen, wenn du dich bekehrst, geht's dir gut. Das ist gelogen. Wenn du dich bekehrst zum Herr Jesus, dann geht's dir geistlich gut. Du kommst in den Himmel. Wenn du in derselben Sekunde stirbst, bist du im Himmel. Aber in dieser Welt hast du zuerst mal Probleme. Es kann sein, du kriegst Probleme in der Firma. Es kann sein, du kriegst Probleme in der Schule. Es kann sein, du kriegst Probleme mit deinem Ehemann oder deiner Ehefrau oder deine Kinder oder deiner Familie oder deine Nachbarn. Ich habe schon alles erlebt. Ja, manchmal muss ich das Hirn lang, wenn es bloß die Katze ist. Wisst ihr, es gibt Dinge, das ist unfassbar. Unfassbar. Wisst ihr, und ihr dürft etwas nicht unterschätzen. In Ägypten, wisst ihr, was in Ägypten war? Ist ja interessant. Wisst ihr, was der Hauptgötze war? Oder eines der Hauptsymbole des ägyptischen Götzendienstes, ist ein Obelisk. Ist ein sexuelles Symbol. Ich war jetzt in einer Kirche bei der Beerdigung. Ich habe denkt, ich sehe nicht richtig. Ich stehe da am Grab und gucke rum und vor mir steht auf dem christlichen Friedhof ein Obelisk. Der steht in Balingen auch an der Straße. Der Obelisk steht letztendlich vom Kapitol in Washington. Du findest überall diese Götzendinger und die Ägypter sind Götzendiener. Sie dienen den Götzen. Wenn du jetzt den Götzen nicht mehr dienst, sie verstehen dich nicht. Weil das ist ihr Wesen, das ist ihr Leben, der Götzendienst. Sie verstehen das nicht. Und deshalb bringt dir Wüste, weil sie dich nicht versteht. Wisst ihr, meine Kollegen, die haben nicht verstanden, der ich ein wilder Hund war früher, wieso ich plötzlich mit ihnen nicht mehr hingehe und mich mit ihnen betrinke. Warum nicht? Warum machst du das nicht mehr? Wie kehrt? Warum lügst du nicht mehr? Geht nicht. Warum betrügst du nicht mehr? Geht nicht. Es ging einfach nicht mehr, weil ich ein Gotteskind bin. Aber allein das hat Spannung gegeben. Darum sage ich, du musst lernen, mit dieser Welt umzugehen. Ich habe es auch nicht gekonnt. Ich habe mal zu meiner Kollegin gesagt, wo es darum ging, mit ihnen fortzugehen, habe ich Sprüche 1,11 aufgeschlagen, habe sie ihnen, wisst ihr, ich habe es vorher in der stillen Zeit gelesen, wenn dich die Sünder locken, so folge ihnen nicht. Aber schau, gefährlich, wenn du das deiner Kollegin sagst. Ist besser, du sagst ihnen, nee, ich kann nicht mit von meinem Gewissen her. Wisst ihr, aber das ist ein Kampf. Glaub doch nicht, dass das kein Kampf ist. Und da spielt es keine Rolle, was dein Arbeitgeber ist, ob der christlich ist oder ob der gottlos ist. Du hast die Kämpfe überall. Ich habe alles erlebt auf alle Ebenen, wo du letztendlich hier den Kampf hast. Und da kommt natürlich etwas dazu. Das ist jetzt noch viel schlimmer. Die Bibel beschreibt und sagt, dass der Teufel einen Titel hat. Er ist der Treiber. Er ist der Treiber. Und in dieser Welt wirst du getrieben. Du wirst getrieben. Das ist auch das marktwirtschaftliche System, das dauernd Wachstum erzeugen muss. Du musst dauernd vorwärts gepeitscht werden. Du wirst getrieben. Du wirst aber auch getrieben von deiner Seele. Das sitzt in der gefallenen Natur drin, weil sie vom Teufel geprägt ist, dass du getrieben wirst. Manche werden geistlich getrieben. Sie müssen dauernd geistlich noch was besser machen. Sie müssen immer noch heiliger sein. Wisst ihr, ist nicht zufrieden, wenn Gott zufrieden ist. Gott ist zufrieden mit dem vollkommenen Opfer. Er ist zufrieden mit kindlichem Eifer, Gehorsam. Das ist der Treiber. Aber jetzt sagt Jesaja 9,3, ich lese uns die Stelle und ich denke, das ist was ungeheuer Wichtiges. Das ist eine der größten Offenbarungen Jesu Christi. Hier wird geoffenbart, wer der Engel des Herrn ist, wer unser Erlöser ist, nämlich der Herr Jesus. Er sagt ja in Vers 5, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürsten. Dann erklärt sie, wo er herkommt. David, er wird der Thron Davids besetzen und alles. Also völliges Bild auf den Herr Jesus. Jetzt steht in Vers 3, der wichtigste Vers. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete. Wenn du dich bekehrst, zerbricht Gott dein Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stecken seines Treibers. Das heißt, durch das vollkommene Opfer zerbricht Gott den Stecken des Treibers. Das heißt, der Teufel darf dich nicht mehr treiben, der Teufel darf dich nicht mehr quälen, es sei denn, du räumst es ihm ein. Ich behaupte jetzt einmal, 90% der Erfechtung müsste nicht sein. Es gibt Erfechtungen, wo Gott mich erzieht. Prüfung ist wichtig. Hebräer 12, Abvers 4. Das muss man durchleben. Aber es gibt Erfechtungen, wo der Gläubige mit der Welt sich rumschlägt und Kampf hat, müsste gar nicht sein. Sondern das ist einfach das, weil er Gott aus der Schule läuft. Letztendlich, er läuft ihm davon und er müsste das gar nicht erleben. Das sind Dinge, die sind sinnlos. Würde er sich geistlich richtig benehmen, er würde es lernen, wird nichts passieren. Hier heißt zum Beispiel 2. Mose 5, Vers 6, und der Pharao gab an demselben Tag den Treibern des Volkes einen Befehl, quält sie noch mehr. Wisst ihr, der Teufel wird dich immer noch mehr quälen durch seine Treiber. Du musst da raus. Du musst einfach raus, du musst ins Reich Gottes. Du musst die Regeln des Reiches Gottes auch im persönlichen, privaten Leben realisieren. Die Erlösung ist perfekt für mein geistliches Leben und für mein weltliches Leben. Das ist wunderbar. Und Vers 10 heißt wieder, da gingen die Treiber des Volkes hinaus, haben sie noch mehr gequält. Also du darfst von dieser Welt oder von deiner Seele, die ja nicht erlöst ist und deine Charaktereigenschaften, die vielleicht perfektionistisch sind oder dich quälen von ihrem Perfektionismus her, darfst du keine Gnade erwarten. Ein Treiber muss treiben und eine Seele muss seelisch reagieren und Perfektionismus wird immer perfektionistisch reagieren. Wenn du aber zu meinem Jesus kommst, mach dich frei. Wie wir sagen, klipp und klar, wo der Herr Jesus ist, wo sei geistig, ist Freiheit. Er macht dich frei von dem, dass du nicht mehr gezwungen wirst. Du hast keine Zwänge mehr. 2. Mose 8, 21. Raffiniert, wie der Teufel das macht. Also Gott sagt klipp und klar, wenn du mir dienen willst, gehst du raus aus Ägypten. Und jetzt sagt der Teufel, geht hin und opfert eurem Gott in diesem Land. Er sagt, du kannst ja auch Gott dienen, ohne dich von der Welt zu trennen. Wisst ihr, das ist das, was heute in der Christenheit passiert. Man nimmt die Methode dieser Welt. Wisst ihr, ich habe mich immer geäkelt und es war für mich ein Gräuel. Ich musste zu Verkaufsschulungen, zu allem möglichen, Führungskräfteschulungen, wie man Personal schult und führt. Wisst ihr, mir hing's zum Hals raus, wenn ich gehört habe, ich muss auf ein Seminar, hat's mich schon gewürgt. In der Regel kam's auch zum Zusammenstoß, das war Wüste, mit dem Verkaufstrainer. Es war interessant. Ich habe dann angefangen, einfach das zu benutzen und habe Traktat verteilt bei den Veranstaltungen, meine Kollegen. Und der Trainer war ein raffinierter Hund, anders kann ich es nicht sagen. Wunderschöner Mann. Groß, strahlend ausgesehen, blond, alle lagen ihm zu Füßen. Hat er da die Leute da manipuliert. Und dann hat er ja mitgekriegt, der kleine giftige Kaufmann macht was, das gefällt ihm gar nicht. Hat er versucht, mich reinzulegen. Ich werde es nie vergessen. Und da siehst du, wie Gott, wenn du ihm dienst, dich aus der Falle holt. Normalerweise bin ich da erledigt. Der ist hingegangen, hatte mein Traktat in seiner Brusttasche. Der hatte kein weißes Hemd da, du hast nicht gesehen, was er drin hatte. Und dann hat er geredet, wir saßen im Viereck und dreht mir den Rücken zu. War ganz raffiniert gemacht. Plötzlich stoppt er vor allem, dreht sich blitzschnell rum, guckt mir in die Augen und sagt laut zu mir und zieht das Traktat raus, knallt es mir vor die Nase und sagt, Herr Kaufmann, was ist das? Ist was passiert? Normalerweise wäre ich zusammengezuckt, panisch, verlegen. Aber wenn du Gott dienst in der Wüste, dann hilft er dir. Wisst ihr, was bei mir war? Ich bin nicht einmal erschrocken. Ich weiß nicht warum, ich kann es nicht erklären. Ich habe ganz ruhig gesagt, ein Angebot. Das ist dann einfach hin. Es war ja nicht die Antwort, die er wollte. Ich schaue einfach hin, hat das Traktat nochmal wieder reingesteckt, hat gesagt, danke, hat weitergemacht. Wisst ihr, aber dass du das hast. Einer hat gesagt, ein anderer Verkaufstrainer, hat nur gleiche Vorname wie ich, fast. Ich habe nur lachen müssen. Der war so psychisch zerrüttet, dass er überhaupt seine Seminar halten konnte, sich mit Musik hat berieseln lassen müssen. Und dann sagt er plötzlich, sie bringen alle ihre Teppiche mit. Dann habe ich mich gemeldet und gesagt, Entschuldigung, wir sind hier auf einem Führungskräfteseminar. Zu was brauche ich einen Teppich? Ich brauche keinen Teppich im Geschäft. Dann sagt er, wir werdet meditieren. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich bin gläubig. Wir wissen aus der Seelsorge, was hier für negative Dinge passieren. Ich weigere mich zu Deutsch, einen Teppich mitzubringen. Ich mache nicht mit. Und dann sagt er, hat er versucht, mit alle rhetorischen Tricks mich rumzukriegen. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn du in der Spannung bist, das ist nicht einfach. Ich bin kein Held. Ich würde vom Menschlichen her, in der Wüste ist es ekelhaft, ich würde eher nachgeben. Gott hat es gemacht, dass ich keinen Millimeter nachgegeben habe. Dann sagt er zu mir, also gut, aber dann geht sie raus, sie geht in den Nebenraum. Und ich sage, naja, ich wollte schon zugucken, was sie macht. Hat er mich rausgeschmissen. Ein anderer Gläubiger, wir waren zwei Gläubige bei dem Seminar, der ist drin geblieben. Hinterher hat sich's rausgestellt, sie haben okkulte Praktiken gemacht. Wisst ihr, das hast du, um das kommst du nicht rum. Also diesen Kampf in dieser Welt, den hast du halt. Aber wenn du vernünftig, du brauchst nicht radikal oder extrem werden, du musst nur vernünftig sein. Wisst ihr, ich habe ganz viele Dinge mitgemacht, wo keine Sünde waren, das konnte ich. Ich habe erst eingegriffen, wenn ich nicht mehr konnte, vom Gewissen her. Und dann hilft dir Gott. Das heißt, er hilft dir letztendlich, dass du die 3-Tage-Reise schaffst. Er hilft dir auch, wenn der Treiber kommt und dich quälen will, dann zerbricht er ihm den Stock. Also wenn du dich auf den Herrn verlässt, zerbricht er ihm den Stock. Der Verkaufstrainer hat keine Chance mehr gehabt. Hinterher ist er zu Fall gekommen wegen einer Frau. Ist doch interessant, wie Gott die wegräumt. Wenn ich mal sehe, wie Gott diese Verkaufstrainer bei uns weggeräumt hat, alle meine großen Gegner, wie er die alle weggeräumt hat, gigantisch. Eines Tages bin ich im Schwarzwald in der Versammlung, Sonntagnachmittag um 14 Uhr, hat ein Bruder eine ganz kleine Versammlung, meistens 5, 6, 7 Leute. Plötzlich kommt ein Mann rein, ich gucke mir den an und denke, naja, du siehst aus wie ein Banker. Schau, wie er erzogen war, wie er sich benommen hat, wie er geredet hat. Also ich sehe nicht so aus und rede nicht so, muss ich dazu sagen. Ich bin atypisch, aber der war typisch. Dann sind wir ins Gespräch gekommen. Wisst ihr, wer das war? Das war einer dieser Leute. Der hat sich bekehrt. Er hat sich radikal bekehrt. Und jetzt saßen wir plötzlich da. Und da konnte man das alles bereden. Es war wunderbar. Wie Gott es macht. Er zerbricht den Stecker des Treibers. Er hat ihm den Stecker zerbrochen. Und als Folge davon hat er sich bekehrt. Das ist doch herrlich, wie Gott eingreift. Aber der Kampf ist halt da. Der Teufel sagt immer, opfert mir in diesem Lande. Er will nicht, dass du rausgehst. Er will nicht, dass du dich absonderst. Wisst ihr, es geht nicht. Ich habe einen Mann, der hat seine Ehe zerstört, weil er hier eine Kleinigkeit, er ist nur eine Tagereise weit in die Wüste. Und eine Tagereise weit Wüste, wisst ihr, was das ist? Welt. Und dann hat er aus Verzweiflung, obwohl er es nicht vertragen hat, Alkohol getrunken. Die Bibel verbietet kein Alkohol, sie verbietet Trunkenheit. Aber er hat dann sich betrunken und dann hat ihm eine Frau eingeredet, was er in der Betrunkenheit alles getan hätte. Ich glaube nicht, dass das die Wahrheit ist. Ich glaube nicht, dass er das alles getan hat. Und als Folge davon ist er praktisch in Sünde gefallen, war dann lange Zeit in der Welt, ist dann wieder langsam zurückgekehrt, aber ist ein Drama. Ehe war kaputt, alles kaputt. Wisst ihr, der Teufel will, dass du in diesem Land ihm dienst, dem Herr. Du darfst dem Herr dienen. Wenn du dich bekehrt hast, kannst der Teufel nicht mehr verhindern, dass du Gott dienst. Aber jetzt versucht er dich so weit zu bringen, dass du ihm im Land dienst. Dass du nicht 3 Tage Reise weit gehst. Das ist ein Riesenkampf. Und sie sagen 23, 3 Tage Reise weit wollen wir in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Das vollkommene Opfer wird 3 Tage in der Wüste dargebracht und nicht anders. Wenn du weitergehst, ich kann es jetzt nur streifen, 2. Mose 10, 9. Mose sprach, wir wollen mit unseren jungen Alten, mit unseren Söhnen und Töchtern, mit unseren Schafen, Rindern ziehen. Wir haben ein Fest des Herrn. Gott will, dass deine Frau mitgeht, dein Mann mitgeht, dass deine Kinder mitgehen. Wisst ihr, wenn das nicht funktioniert, dann hast du eine heilige Pflicht, vor Gott stehen zu bleiben, bis es soweit ist. Aber hier ist ein Punkt. Gott will, dass wir als Ganzes ihm dienen. Und wenn das nicht funktioniert, dann hast du privat Wüste. Aber auch hier zerbricht er das Stecken des Treibers. Du wirst auch hier überleben, wenn du treu bist und dich an den Herr Jesus hältst. Der wird dich durchbringen. Und dann siehst du halt das Wunderbare. 2. Mose 12, das ist ja jetzt ein Bild für die Erlösung. Du siehst das Passahlamm. Der Herr Jesus ist unser Passahlamm, steht in 1. Korinther 5, 7. Aber da steht interessanterweise in Vers 3, 10. Tag. 10 ist eine biblische Zahl. 5 plus 5 und 10, wir haben 10 Finger an den Händen. Das heißt, 10 bedeutet immer Gnade und Verantwortung. Das heißt, du kriegst von Gott die ganze Gnade, aber du musst das in der Verantwortung annehmen, dass es funktioniert. Du hast dann in Vers 5 das makellose Lamm. Du hast das Blut, das an die Pfosten gestrichen wird, das dich vom Zorn Gottes schützt. Das Blut Jesu schützt mich vom Zorn Gottes. Ich habe perfekt, was ich will. Jetzt sagt er, wie sollst du jetzt hier weitergehen? Vers 11. So sollt ihr es essen. Eure Lenden umgürtet. Das ist immer ein Zeichen für Wahrheit. Umgürtete Lenden heißt immer Wahrheit. Eure Schuhe an euren Füßen. Das heißt, du gehst immer dorthin, wo Gott dich hinschickt. Du bist gehorsam. Eure Stäbe in euren Händen. Das heißt, Vollmacht. Du nimmst das, was Gott dir gibt. Stab ist die Vollmacht. Du lebst deine Berufung aus. Wisst ihr, wenn ich dieses dumme Geschwätz höre, ich sage es jetzt ganz bewusst so böse, wisst ihr warum? Da kommen die Gläubigen zu mir und sagen, es ist völlig egal, wer in der Versammlung predigt. Es ist völlig egal, wer in der Versammlung irgendetwas macht. Gott kann doch alles wirken. Hört sich doch fromm an, oder? Ist völlig falsch. Müsst ihr mal ganz nüchtern sachlich die Bibel lesen. Der 1. Timotheusbrief, die Korintherbriefe, alle sagen das Gleiche. Sagen, Gott letztendlich benutzt Berufungen. Das heißt, er entscheidet, wer predigt. Er entscheidet, wer diakonisch dient. Und er gibt ihm die Gnadegabe. Wenn du sagst, jeder kann alles tun, hebst du den Ratschluss Gottes auf. Wenn du Leute reden lässt, die keine echte Berufung oder wenigstens eine halblebige, lass mich mal so sagen, haben, dann dreschst du Stroh. Wisst ihr, was das heißt? Dann wird das Wort Gottes unwirksam gemacht. Ist Fakt. Meine Frau hat mich geschimpft, hat gesagt, du schläfst ein, wenn andere predigen. Dann muss ich sagen, aber nicht bei allen. Versteht ihr? Der Stab kommt von Gott und nicht von mir. Und ich muss akzeptieren, was Gott für Pflöcke setzt. In Eile sollte er es essen. Im 1. Korinther 7, 29 bis 32 steht, die Zeit ist kurz bemessen. Der alte Schlachter 1905, der hat das gigantisch übersetzt. Eigentlich hätte es wieder so übersetzen müssen, aber geil, das ist so, das tut man heute nicht mehr. Er hat gesagt, die Zeit ist zusammengeschmolzen. Er hat gemeint, wie Eis in der Sonne. Ist zusammengeschmolzen, die Zeit vergeht. Und jetzt sagt die Bibel, jetzt müsst ihr praktisch eure Ehepartner haben, als hättet ihr keine. Benutzt die Welt, als benutztet ihr sie gar nicht. Das heißt, ich benutze die Welt, ich benutze ein Auto, zum Beispiel zur Versammlung zu fahren, um meine Dienste zu tun, zur Beerdigung zu fahren, das ist nicht mein Götze. Ihr versteht, ich benutze es einfach als Mittel. Ich benutze die Welt, als benutze ich sie gar nicht, wie ich es gar nicht brauchen würde. Und er sagt klipp und klar, das ist das in Eile essen. Du kaufst die Zeit aus, du weißt, was jetzt dran ist und du lässt dich hier nicht verrückt machen. Und jetzt kommen ein paar ganz, ganz wichtige Dinge. Vers 15, er sagt, 7 Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. 7 ist eine Vollzahl, Gottes meint die ganze Zeit. Darum sollt ihr am ersten Tag der Bekehrung den Sauerteig aus euren Häusern hinweg tun. Wisst ihr, ich habe Schwächen, das weiß ich, und du hast auch Schwäche. Aber es ist ein Unterschied, ob ich eine Schwäche habe oder ob ich in Sünde lebe. Sauerteig, Sünde, muss weg. Du musst mit der Sünde brechen. Das, was du von Gott her glasklar als Sünde erkennst, das muss raus. Das ist normal, das musst du brechen. Es gibt wieder andere Dinge, da kann der eine ganz vom Gewissen, der andere kann es nicht. Aber das, was du, nur was du glasklar erkennst, das musst du wegtun. Da muss der Sauerteig raus. Das kann bei dir was völlig anders sein wie bei mir. Bestimmte Dinge sind bei uns alle gleich. Lug, Trug, Ehebruch, Unmoral, alle diese Dinge sind für alle gleich. Aber es gibt Dinge, da kann der eine vom Gewissen her bestimmte Dinge tun, der andere nicht. Das muss jeder selber wissen. Aber eins ist klar, er sagt, du musst das, was Sauerteig heißt, raustun aus deinem Leben, du musst ungesäuert leben. 16 sagt er dann, keine Arbeit sollt ihr tun. Wisst ihr, in dem Moment, wie sich jemand bekehrt, muss man ihm als erstes beibringen, du selber kannst jetzt nicht, und manche, die quälen sich hier ohne Ende, indem sie, wenn du mit ihnen redest, dauernd sagen, ja, ich habe es nicht geschafft, das zu tun, jenes zu tun. Die setzen sich selber unter Druck. Epheser 2, Vers 10 sagt, denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus. Also in der Wiedergeburt bin ich eine Schöpfung, ich bin in Christus hineinversetzt. Jetzt erklärt die Bibel, zu was? Zu guten Werken. Jetzt kommt was Gewaltiges. Die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Die Werke, die ich tun soll, sind in mir drin, seit der Wiedergeburt. Und wenn ich jetzt im Lichte wandle, mein Jesus nachfolge, mich nur normal benehme als Gläubiger, werde ich automatisch diese Werke tun. Der, der mich dauernd unter Druck setzt und sagt, ja, jetzt sollst du noch hier und hier und hier und hier, ist der Teufel. Er ist der Treiber. Aber in dem Moment, wie ich mich darauf verlasse, ich muss nur mit dem Herrn Jesus in Ordnung sein. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Und folge dem Herrn Jesus nach, guck, dass ich keine bewusste Sünde habe, mich reinigen lasse, wenn was aufkommt. Und dann einfach ihm kindlich nachfolgt, dann werde ich automatisch diese Werke tun, die er will. Und das ist wunderbar. Und dann sagt er, dann sollst du das Fest der ungesäuerten Brote feiern. Wisst ihr, wenn das Fest der ungesäuerten Brote anfängt? Sofort nach dem Passa. Passa ist Wiedergeburt, ist Bekehrung. Das Fest der ungesäuerten Brote fängt sofort an, 7 Tage, das heißt die ganze Zeit. Und dann sagt er, da sollst du dran gedenken. Das ist ja das, was wir tun beim Abendmahl. Das ist kein Mystik. Wisst ihr, das ist Wein und das ist Brot. Drum kann man zum Beispiel auch, wenn Brot übrig ist, das einem Kind zum Essen geben. Versteht ihr? Ich habe so heilige Leute, die glauben, dass das mystisches Brot ist. Und kann man einem Kind nicht zum Essen geben. Wo steht das? Soll ich es wegwerfen wegen dem? Das ist Wein und Brot. Genauso wie das Taufwasser Wasser ist. Da ist kein Mystik drin. Sondern wir gedenken aufgrund des Kelches an das vergossene Blut. Wir gedenken aufgrund des Brotes an den gebrochenen Leib. Aber es ist und bleibt Brot. Keine Mystik. Versteht ihr? Ich sag's mal so, wir bleiben normal. 12,43. Kein Fremdling darf davon essen. Das ist der Grund, warum wir die Leute sagen müssen, wenn die kommen und sagen, was habt ihr, zwei Versammlungen? Ja, ja, was für zwei? Sag hier oben öffentliche, für jeden zugänglich, der Interesse hat, hier zu kommen. Ja, und wo ist die andere? Ich sag, die ist ein Stock tiefer. Die ist eine Stunde vorher. Ja, wieso? Sind das die Besonderen? Sag ich, nein, das sind die gerettet sind. Das sind die Bekehrten, die Wiedergeborenen. Darum sagt er, nur ein Beschnittener darf daran teilnehmen. Wenn du zum Kelch greifst, sagst du, ich bin gereinigt durch Jesu Blut. Wenn du zum Brot greifst, unter beim Abendmahl, sagst du, ich bin in einem Geist zu einem Leib getauft. Du sagst es, du bekennst es vor Gott und Menschen. Das ist kein bloß ein Bekehrter. Darum sagt er, es darf nur ein Bekehrter davon essen. 13,2, heilige mir alle Erstgeburt. Ich bin ein Erstgeborener, ich bin wiedergeboren. Jetzt sagt er, heilige ihn mir. Wisst ihr, was Heiligung heißt? Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr die Bibel lest, ihr müsst die Bibel kindlich lesen. Die Bibel beschreibt, wie man heiligt. Wenn David zum Beispiel etwas im Krieg erobert hat und er hatte das für sich, dann hat er in seiner Hingabe an den Gott Israels hatte er den Wunsch, des Gott zu weihen, es Gott zu geben, es ins Eigentum Gottes zu übergeben. Was hat er gemacht? Er hat was ganz Einfaches gemacht. Er hat es für Gott geheiligt. Jetzt müsst ihr mal gucken, wie das geht. Geheiligt heißt, man besprengt es mit Blut. In dem Moment, wie es mit Blut besprengt wird, wird es dann hinterher mit Öl gesalbt. Blut, ein Bild fürs Blut Jesu. Öl, ein Bild für den Heiligen Geist. Und in dem Moment gehört es Gott. Bei der Wiedergeburt bist du gewaschen worden in Jesu Blut. Du hast den Heiligen Geist, den Geist der Sohnschaft empfangen. Bist in einem Geist zu einem Leib getauft worden. Das ist, was bei dir innerlich passiert. Jetzt bist du Gott gehörend. Du bist ein Sklave. Und jetzt sagt dir, jetzt musst du mir aber jede Erstgeburt, die das schon erlebt hat, heiligen. Das heißt, du musst gucken, dass dein Leben Gott gehört. Das ist alles. Heiligung zum Beispiel, 1. Thessaloniker 4. Nur ein Beispiel. Ich weiß nicht, habt ihr je in der Bibel gelesen? Die Bibel macht eine ganz seltsame Aussage. Ich habe das 20 Jahre überlesen. 20 Jahre. Da macht die Bibel eine Aussage und sagt, dein Leib, ich hätte gesagt, der ganze Karl Hormann gehört Gott. Da sagt die Bibel, dein Leib gehört dem Herrn. Er gehört dem Herrn. 1. Thessaloniker 4, Vers 2. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Dass ihr euch der Unzucht, das steht im griechischen Pornoia, enthaltet, dass jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Also er sagt klipp und klar, es ist der Wille Gottes, dass du letztendlich auch mit deinem Körper Gott dienst. Da gehört nicht nur die Sexualität dazu, da gehört das Essen dazu. Und wisst ihr, was noch dazu gehört, Vers 6? Dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer des Allen. Das heißt, er sagt ganz einfach, zur Heiligung gehört keine Gier. Lass dir in meiner Gnade genügen, sagt Gott zu Paulus, wegen Krankheit. Wie viel mehr wegen andere Dinge. Wir müssen lernen, zufrieden zu sein mit dem Herr Jesus, das zu nehmen, was er uns gibt, mit Dankbarkeit. Und wir müssen lernen, unsere Gier in den Tod Jesu zu geben. Wir sind ja mit Christus gekreuzigt, dass er mit uns zum Ziele kommt. Er sagt klipp und klar, die Erstgeburt ist mir geheiligt, die gehört mir. Also das, was du mit deinem Körper tust, das entscheidet er. Wisst ihr, das sind so Dinge. Ich kämpfe auch an dieser Front, sage ich ganz ehrlich. Du kannst mich immer noch jederzeit bestechen. Ich bin völlig unbestechlich, außer einem Punkt. Du gibst mir einen frischen Laugenwickel mit Butter, dann war ich schwach. Du kriegst von mir fast alles. Der Preis ist gering und billig, aber du kriegst fast alles. Wisst ihr, so hat jeder seine Macke. Und ich habe lernen müssen, dass ich nicht 5 Lagerwecker hintereinander essen kann mit Butter. Ich habe lernen müssen, nach einem Lagerwecker ist Schluss. Der Körper gehört dem Herrn. Ich würde 10 essen, wenn man mich ließe. Versteht ihr? Ihr begreift, das sind oft Kleinigkeiten, das ist ein Krieg, ein Kampf. Aber die Bibel sagt, du bist ja Erstgeburt, der Herr bestimmt über dich. Ich will das jetzt nicht dramatisieren, aber du kannst das mit dem Herrn verhandeln. Er wird dir helfen, vielleicht wird er dich auch erziehen. Er wird dir Dinge tun, die sind seltsam manchmal, die musst du einfach ertragen. 2. Mose 13, 13, dann sagt er, aber jede Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm lösen, wenn du es aber nicht auslöst, so brich ihm das Genick. Ebenso sollst du alle Erstgeburt des Menschen unter seinen Söhnen lösen. Ein Erstgeborenes, biblisch gesehen, ein Esel. Wenn du jetzt wissen willst, biblisch ein Bilderbuch, aber kindlich einfältig. Wenn du jetzt wissen willst, wie verhält es sich mit dem Esel? Was ist das, wenn die Bibel sagt, dass ich ein Esel bin? Wo ist ein Esel gewesen? Als der Jesus am Palmsonntag in Jerusalem eingezogen ist, wo war der Herr Jesus? Er saß auf dem Esel. Das Wichtigste ist, dass der Herr Jesus in dir ist, dass er bei dir ist. Und dann haben sie was gemacht. Sie haben ihre Kleider auf den Esel gelegt. Dann hat sich der Jesus draufgesetzt. Kleider ist die Gerechtigkeit, dass du keine eigene Gerechtigkeit hast. Die anderen haben die Kleider auf den Boden geschmissen. In der Fluch, das ist die eigene Gerechtigkeit. Die kannst du vergessen. Ein Esel ist immer jemand, der alles vom Herr Jesus erwartet und der ihn gewähren lässt. Also der Esel musste dem Herr Jesus erlauben, dass er mit ihm einreitet. Du musst dem Herr Jesus erlauben, dass er mit dir macht, was er will. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann geht einfach hin in der stillen Zeit und lest den israelischen Stamm Issachar. Issachar ist ein knochiger Esel. Und dann sagt die Bibel, weil er sah, dass die Ruhe zwischen den Hürden gut war, neigte er seine Schultern zum Tragen. Das heißt, ein Esel ist bereit zu dienen. Ein Esel ist bereit zu tragen. Ein Esel ist kein Egoist, sondern jemand, der Gott dient. Und die Bibel sagt, der Erstgeborene ist ein Esel. Versteht ihr? Das sind die Bildersprache der Bibel, wo uns so kindlich einfältig zeigt, wie man Gott dient. Wenn wir das alles tun, dann kriegst du mit den ein paar Dingen, wo noch fragwürdig sind, wo noch nicht geklärt sind, kriegst du wenig Probleme. Wenn das alles stimmt, dann bist du auf der richtigen Spur. 2. Mose 13, 17. Jetzt kommt was ganz Seltsames. Es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ. Du bist jetzt aus Ägypten weggegangen. Da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die Nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde. Und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Darum führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer. Er weiß, was das Beste für mich ist. Er weiß, wie ich ihm richtig dienen kann. Guck dir mal her. Ich bin ein Typ, wenn ihr mich gekannt hättet vor 40 Jahren, würde mich jetzt einfach hier hinstellen vor 40 Jahren oder 50 Jahren und daneben jetzt würde ich sagen, es kann nicht dieselbe Person sein. Ich war so ein Sensibelchen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dann gibt Gott mir die Berufung der Lehre, gibt mir der Auftrag, der Kampf mit der Pfingstbewegung aufzunehmen. Jetzt sage ich es mal ganz hart, wenn jemand menschlich keinerlei Voraussetzungen hatte, dann ich. Ein Sensibelchen, der ist so, wenn man dir droht, du begehst die Sünde wie ein Heiliger Geist, bricht er sofort zusammen. So war ich. Jetzt nimmt Gott mich, unscheinbare, mich elendes Menschenkind, gib mir die Berufung der Lehre, gib mir die Berufung, die Pfingstbewegung frontal anzugreifen, gib mir die Berufung, auch diese Gemeinde hier, dass die entstanden ist, gibt es? Ging es? Nö. Wäre nicht gegangen. Das ist genau der Vers. Also musste Gott, dass er meine Berufung nutzen konnte, da hat die Gnadegabe nichts genutzt. Wisst ihr, die hatte ich ja, die hatte ich vor Anfang an. Ich bin aufgrund von Philipper 3, habe ich erkannt, dass ich die Gnadegabe von Gott habe, das Wort Gottes auszulegen, zu lehren. Aber es hat nichts genutzt, gar nichts. Wisst ihr warum? Ich musste noch zurechtgebracht werden, dass ich kämpfen konnte. Jetzt musste er mich Umwege führen. Was macht er? Ich habe die Woche mit ihm telefoniert. war mein Chef. Ich habe mal geschimpft auf ihn, das war nicht recht. Ich müsste ihm um den Hals fallen und sage, ich bin dir so unendlich dankbar. Du warst zwar ein völliges Ekel, aber du warst ein Werkzeug Gottes. Er hat mich in einer Radikalität genommen, dass meine Frau sagte, so kannst du nicht mehr heimkommen. Er hat mich durch ein Stahlbad gejagt, jahrelang. Ich habe mich einmal bei der Deutschen, schon witzig, wenn ein Gläubiger das tun muss, ich habe mich einmal bei der Deutschen Mobbinggesellschaft erkundigt, wie sowas wäre. Und haben die klipp und klar gezeigt, das, was hier ablief, kann ein Mensch unter bester Voraussetzung maximal ein Jahr aushalten. Wo ich angefragt hatte, habe ich schon 4 Jahre ausgehalten. Wisst ihr, was die Folge von dem war? Am Schluss ging er, da hat Gott mich gestellt, wie mit Stahl, ging er zur Sekretärin und hat gesagt, ich gehe jetzt. Und hat die gesagt, ja, warum? Der Kaufmann hat mir eine geknallt. Versteht ihr das? Merkt ihr was? Er war mir immer noch über, weil er hatte Mittel, die ich nicht benutzen durfte. Aber Gott hat mich gemacht so hart wie Stahl. Als ich mit der Pfingstbewegung auf Leben und Tod gekämpft habe, ich habe nicht gewackelt. Ich war psychisch wie Stahl. Das Wort Gottes war wie ein zweischneidiges Schwert in meinen Händen. Wisst ihr, ich hätte keine Chance gehabt. Wenn du Gott dienen willst, dann musst du die Regeln einhalten. 3 Tage in die Wüste gehen, mindestens 3 Tage Reise weit. Du musst dich von ihm versorgen lassen. Er gibt dir das Wasser, er gibt dir die Wachteln, er gibt dir das Manna. Er wird für dich alles tun. Du musst letztendlich bereit sein, ein Esel zu sein. Jemand, der bereit ist, alles von ihm zu erwarten, zu tragen. Und du musst bereit sein, dass er das Recht hat als Herr und du als Sklave, dass er dich hinführt, wo er will. Das ist der Hauptpunkt der Gläubigen, dass sie das lernen. Er führt mich hin, wo er will. Wisst ihr, wo man mir gesagt hat, ich habe dann so Kämpfe gehabt mit meinem Chef, dass ich nicht mehr konnte. Ich habe gewusst, ich muss weggehen. Und dann hat Gott alle Türen zugemacht. Ich hatte Angebot vor anderer Bank, alles. Die Türen sind zugegangen, ich habe das gewusst. Und dann kam etwas Katastrophales. Ich musste nach Stuttgart. Jeden Tag 4 Stunden unterwegs, könnt ihr euch das vorstellen? Jeden Tag 2 Stunden hin, 2 Stunden her. Und dann 12 bis 14 Stunden geschafft und kein so lächerlicher Job. Und dann daneben noch Gemeindearbeit, daneben Schlachterrevision, daneben Reisedienst. Alle haben mir gesagt, du spinnst, das geht alles gar nicht. Es ging wunderbar. Das war einer dieser Umwege. Ohne diesen Umweg gäbe es wohl keine Schlachterbibel. Ohne diesen Umweg hätte ich ganz viele Dinge nicht machen können. Wisst ihr, ich habe im Nachhinein gelernt, er macht keine Fehler. Wenn er etwas macht, das spielt überhaupt keine Rolle. Als ich krank war, 1 Jahr lang mit Rückgratentzündung, ist eine tödliche Krankheit, wenn es dumm geht. Das war richtig. Wisst ihr, er entscheidet. Er ist der Herr. Ich bin ein Sklave. Was sagt die Bibel, was die Thessaloniker machen? Sie dienen Gott als Sklaven. Er bestimmt das alles. Und hier in dem 2. Mose siehst du nur ein paar so Eckpfeiler. Wenn man dann weitergeht, er führt uns zum Besten. Das ist also gar keine Frage. 13,21, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie auf den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Die Wolkensäule wich nie von dem Volk, bei Tag noch die Feuersäule, bei Nacht ist die Gegenwart Gottes, die Schechina. Der Herr ist der Geist, sagt 2. Korinther 3,17. Wo der Geist des Herrn ist Freiheit. Die Gegenwart Jesu, die Gemeinschaft mit ihm, die durch Jesu Blut geschieht, die durch das Wort Gottes dann befruchtet wird, wo ich in wunderbarer Gemeinschaft sein kann. Und die Bibel sagt, das ist das, was immer da sein muss. So gehst du durch die Wüste. Ich biege nicht links ab, wenn die Feuersäule geradeaus geht. Aber dazu muss ich in seiner Gegenwart sein, ihr versteht es. Ich muss in seiner Gegenwart sein, ich muss zu seinen Füßen liegen. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich muss ihn fragen, ich muss die Bibel lesen, ich muss mich ihm öffnen, dass er mich führen kann durch seine Gegenwart. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Wenn du dann 2. Mose 14 dir anguckst, ab Vers 12, Haben wir denn nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt, lass uns in Ruhe? Wir wollen den Ägyptern dienen, denn wäre es uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Kennt ihr das? Wo der Gläubige plötzlich resigniert. Er hat von den Kämpfen die Nase voll. Wisst ihr, es passiert immer was, wenn ich geistlich Dienste habe. Da passiert halt was. Meine Frau hat gesagt, es geht nicht mehr. Ja, manchmal geht es auch fast nicht mehr. Da kannst du nicht hingehen und sagen, jetzt will ich nicht mehr. Wisst ihr, das gehört mit zum Kampf. Wir sind einfach so, die Resignation muss weg. Paulus sagte 2. Korinther 4,16, wir lassen uns nicht entmutigen, wenn der Kampf noch so heiß wird. Das heißt, du musst dir einfach bewusst sein, ich bin ein Sklave Jesu Christi, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Er macht keine Fehler, mir wird nichts passieren, sondern er bringt mich durch in einer Art und Weise, die unbeschreiblich ist. Und dann heißt es in 2. Mose 14,20, für die Ägypter war diese Gegenwart Gottes Finsternis, für uns Gläubige ist es Licht. Du musst nur in der Gegenwart Jesu bleiben und kindlich eifältig die ganz eifältige Regel der Nachfolge einhalten, dann wird etwas passieren. Und wisst ihr, das ist etwas, das lernt der Gläubige am schwersten. 2. Mose 14, 13. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn. Wisst ihr, was hier für ein Wort steht im Hebräischen? Yeshua. Wisst ihr, was Yeshua heißt? Jesus. Da steht der Name Jesu. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn. Die Rettung des Herrn ist der Herr Jesus, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr nicht wieder sehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Das war in meinem Leben der schwerste Kampf. Hinzugehen und nicht sagen, aufgrund von meiner unendlich langen Erfahrung weiß ich jetzt, wie es geht. Hinzugehen und zu sagen, Herr, trotz meiner Erfahrung, ich kann nicht. Du musst für mich streiten. Wisst ihr? Hinzugehen, sich zu demütigen und zu sagen, alles, was ich erlebt habe, ist nur Gnade. Alle Erfahrung, alles Wissen ist alles nur zweitrangig. Du musst für mich streiten. Es gibt Dinge, da kannst du nichts mehr tun. Ich habe zurzeit einen Fall, ich kann nichts machen. Meine ganze Fähigkeit von der Bank, mein ganzes Wissen vom Geistlichen, von der Gemeinde her, es nützt mir alles gar nichts. Das ist unsinnig. Jeder sagt zu mir, mit den Fähigkeiten musst du das lösen. Ich kann es nicht lösen. Ich habe keine Chance. Was bläut mir da, hat der Herr ein? Er muss für mich streiten. Ich bin jetzt einfach so wie in Prediger 10,4. Dort steht, Gelassenheit verhindert große Sünden. Ich bin einfach gelassen und warte, was er tut. Weil ein Herr für seinen Sklaven handelt und hier das auch tut. Wenn er jetzt sagt, jetzt weiß ich erst noch nicht, wie ich ihm dienen soll, dann habt ihr recht. Wisst ihr warum? Es gibt Dinge, das sind nur Eckpfeiler, es gibt Dinge, die musst du mit ihm ausmachen. Da musst du zu ihm gehen, durch sein Blut. Das musst du mit ihm regeln. Herr, gib mir Weisheit. Jakobus 1,5. Gib mir die Weisheit, die ich brauche, um das Richtige zu tun. Wisst ihr, was dann ist? Dann wirst du immer mehr zu was? Zum Sklaven. Du kannst nichts mehr tun ohne ihn. Wie auf dem Berg der Verklärung. Sie sagen, nichts als Jesus allein. Du brauchst ihn überall, dass er dir hilft und dich durchbringt. Und er wird es tun. Aber es kommt der entscheidende Punkt. In der Endzeit sagt der Herr Jesus, wird etwas fehlen. Glaube. Du musst es glauben, dass es der Herr das tut. Du musst es glauben, dass er dich versorgt. Du musst glauben, dass es richtig ist, 3 Tage in die Wüste zu gehen. Du musst glauben, dass ein Esel das Beste los hat. Du musst es glauben. Du musst glauben, dass er für dich streitet und du still sein kannst. Du musst glauben, dass das Blut Jesu dich so reinmacht, dass du sterben kannst und dass du ohne Zweifel in die Ewigkeit gehst. Du musst es glauben. Und du hast den Geist des Glaubens. Du kannst es glauben, wenn du willst. Und dann kannst du Gott wahrhaftig dienen. Möchte beten. Herr Jesus, du warst in der Wolke und Feuersäule. Du bist der Engel des Herrn. Der Vater im Himmel hat alles durch dich, von dir und zu dir hin geschaffen. Und du bist der, der uns durch sein kostbares und teures Blut aus Ägypten herausgeführt hat. Der Teufel, der Pharao, hat keine Macht mehr an uns. Du hast uns erlöst. Du hast uns klare Weisung gegeben, dass wir 3 Tage Reise weit in die Wüste gehen sollen. Wir sollen den Abstand, den du für jeden persönlich willst, und das müssen wir mit dir klären, dass du den Abstand, den du vorgesehen hast, bei uns auch siehst, dass wir den einhalten, dass wir den Sauerteig rauswerfen und das Fest der ungesäuerten Brote feiern, dass wir alles erwartet von dir, dass du uns speist, du der Fels, der geschlagen wurde, von dir kommt das ganze Wasser des Lebens, von dir kommt auch das Manna, von dir kommt alle Nahrung, die uns fähig macht, in der Wüste zu überleben. Und du wirst auch uns Wege führen. Und der Vater im Himmel wird alle Glieder deinem Leib so behüten und so steuern und leiten, dass das Beste herauskommt. Du wirst für uns streiten und wir werden stille sein. Gib uns einfach ein kindliches, einfältiges Herz, das von ganzem Herzen zu glauben, dir zu vertrauen, wahrhaftige Sklave Jesu Christi zu sein. Dass du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Amen.